der hat einen Plan für mein Leben. Und das Buch, das kaufe ich mir. Was darf und muss ich erwarten, wenn ich in der Nachfolge stehe? Also was darf ich und was muss ich erwarten, wenn ich in der Nachfolge stehe? Das sind auch so, immer so Fragen, die gar nicht so schlecht sind, wenn man sie, die sich mal stellt. Es gibt viele, wie ich es heute Morgen schon mal so gesagt habe, es gibt viel Streit, es gibt auch viele enttäuschte Christen, gerade in der westlichen Welt extrem viele enttäuschte Christen. Erstaunlicherweise, wo wir alles haben, ne? Sagen wir wenigstens immer. Und dann sagen wir oft auch noch über unser eigenes Leben, warum bin ich nur so undankbar, ich habe doch alles. Warum ist es eigentlich so, wie es ist? Und ich glaube schon, dass es oftmals so ist, auch wie es heute Morgen auch so von Manfred ein bisschen angeklungen ist, auch mit dem Bibellesen, wisst ihr, auch dieses Jesus-Entdecken, bin ein Bibelentdecker, ich bin dem Geheimnis auf der Spur, ist auch ein Geheimnisstück. Dieser Plan Gottes mit meinem Leben. Wir leben natürlich in einer Welt, in der wir immer sofort, wir kommen eher aus einer Gesellschaft, die für alles einen Plan hat, für alles ein System. Und wenn dieses System nicht funktioniert, dann werden wir nervös. Stimmt ja, ne? Also das ist dann schon grenzwertig. Und wenn ich das nicht alles dann in der Hand habe, in dem Griff habe, dann wird es noch schwieriger. Und das mögen wir nicht. Wir sowieso nicht so in der westlichen Welt, weil bei uns muss das alles geordnet ablaufen. Weil wir haben die Uhr und wir leben nach der Uhr. Die einen haben die Zeit und wir haben die Uhr. Ne? So sagen wir das. Manchmal die Afrikaner sagen das oder selbst die Inder sollen das sagen. Ich habe es jetzt noch nicht alle gefragt, aber viele sagen das mir, dass die das sagen. Ne? You've got the watch, we've got the time. Und also ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit. Und in diesen Dingen natürlich ist dann oft die Frage, was ist der Plan jetzt für mein Leben? Wie sieht es wirklich aus? Was darf ich eigentlich erwarten von diesem Leben? Und was muss ich erwarten von diesem Leben? Und ich möchte heute Abend, Plan für mein Leben sprechen, Kindschaft und Versiegelung. Und da schaue ich mit uns im Epheserbrief in Kapitel 1. Und ich lese uns ein paar Verse aus Epheserbrief Kapitel 1 ab Vers 3. Um des Zusammenhanges willen lese ich bis Vers 14. Und heute so der Gedanke Kindschaft, Versiegelung. Morgen sprechen wir über Veränderung. So der Plan Gottes mit meinem Leben ist. Aber heute mal über den Gedanken Versiegelung, Kindschaft. Der Apostel Paulus schreibt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. In Christus. Ist auch ganz wichtig, ihr Lieben, wir beten oft, Herr Jesus, jetzt sei doch dabei. Und Herr Jesus sagt, wenn man ihn hören würde, jetzt würde er sagen, ich bin mittendrin. Ich bin mittendrin, ich bin nicht bloß dabei irgendwo. Ich bin da mittendrin. Mittendrin. Und das war elementar für die Apostel, als die Briefe schrieben. Dieses deutliche Wissen in Christus. Nicht nebendran. Nicht ein bisschen. In. Ich in ihm. Und er in mir. Um das geht's. Eine ganz, ganz intime Beziehung. Das ist der Gedanke, von dem der Apostel Paulus spricht. Und er greift da nichts Neues auf, er greift nur die Worte Jesu auf. Aus dem hohen priesterlichen Gebet zum Beispiel. Johannes Evangelium Kapitel 17. Von dem er spricht, Jesus, wenn wir da reinschauen wollen in das hohe priesterliche Gebet, in dem Jesus eben sagt, diese Herrlichkeit, er sagt, du in mir und ich in ihnen, diese Gedanken, die darauf auszielen, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das will ich, sagt Jesus. Dass es deutlich wird in dieser Welt. Und das wird nicht aus eurer eigenen Kraft. Das kommt, weil er das wirkt. Wie er uns in ihm auserwählt hat. In ihm. In Christus. Vor Grundlegung der Welt. Damit, und wir reden oft, wenn wir dieses lesen, dann sind bei uns Westeuropäern, dann klingen gleich alle Alarmschellen. Ja, wir sind auserwählt, aber die anderen nicht. Was ist denn mit denen? Aber der Paulus, von dem spricht er gar nicht. Er sagt, Mensch, das ist eine freudige Botschaft. Weil da gibt es ja einen Grund, wozu, wisst ihr? Da schaut ihr dann oft gar nicht mehr drauf, sondern ihr geht gleich in die Diskussion über, ja, was ist jetzt, die einen erwählt ich, die einen nicht und ist meine Großmutter erwählt. Und ich übertreibe das jetzt gar nicht, weil viele so denken, tatsächlich, viele bleiben da hängen. Und die machen sich dann Gedanken über Erwählung und Erwählung, was nicht verkehrt ist, dass man darüber nachdenkt, aber dazu eben auch ein Bibelentdecker sein muss. Das ist die Bibel, entfaltet diese Themen. Und nicht immer bis zum letzten Punkt. Aber wenn wir Bibelentdecker sind, dann merken wir auch, wir benötigen das gar nicht immer bis zum letzten Punkt, weil die Bibel spricht ja von diesem einen wahren, souveränen Gott, der souverän handelt. Und es nichts Besseres gibt, als in der Hand dieses souveränen Gottes zu sein. Das ist eine wunderbare Sache. Schlecht für die, die nichts mit diesem Gott zu tun haben, aber in seine Hände fallen, sagt der Hebräerbriefschreiber. Für die ist es schlecht. Ist nicht so wunderbar. Aber das ist dieser Gedanke. Er sagt, wozu? Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Das ist eine wunderbare Sache. Wir sind auserwählt, wir sind gesegnet, das sogar dazu. Also ich kann mir jetzt die Frage stellen, ja, wie soll ich denn das machen? Und der Paulus, da kommt er gar nicht drauf. Und er sagt, das ist schon da. Da geht es ja nicht darum, dass ihr was macht. Ich mache euch nur die Augen auf. Ich möchte euch nur was erklären, sagt er, schreibt es. Was wir haben da in Christus. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Für sich selbst durch Jesus Christus. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Diese Gnade, die hat einen unendlichen Reichtum. Von dem spricht er. Die er uns überströmend strömen widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Also das hat er auch mit Weisheit und Einsicht gemacht. War nicht unweise. Wir überschütten manche Menschen unweise mit Geschenken. Ja, ist wirklich manchmal so. Ne? Kinder werden verzogen und verbogen, werden überschüttet mit irgendwas. Wir überschütten auch manche Unweise mit irgendwelchen komischen Ermutigungen. Ermutigen sie, im Leben einfach so weiterzumachen. Das ist toll, wie du lebst. Und dabei führt es nirgendwo hin. Aber der Herr, der macht das alles in Weisheit und Einsicht. Weil er eben Einsicht hat. Er kann hineinsehen. Und er hat den Durchblick. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gegeben, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus. Sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Und das sind perfekte Wille. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, gucken wir morgen noch mehr rein, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist eine wunderbare Sache, von der der Apostel Paulus schreibt. Und gerade beim Apostel Paulus geht es sehr oft um diesen Gedanken in Christus, in ihm. Es findet man ein bisschen was über 164 Mal in allen Briefen. In Christus. Also wenn es so eine große Zahl ist, gerade in dem Maße, in Christus, diese Betonung da drauf, ist es wichtig, extrem wichtig, von dem sprach er, in Christus. Also von dem Geborensein. Und ich möchte euch kurz zur Einleitung, möchte ich euch ein Ei zeigen. Okay? Und dieses Ei, das fand ich ganz interessant, so mal drüber nachzudenken, über so ein Ei. Und dann kann man essen, ne? Die sind extrem gesund, haben nur kein Vitamin C, aber ansonsten haben sie 35% alle Mineralien und Vitamine, die man sonst so benötigt pro Tag, beinhaltet so ein Ei. Ist nicht schlecht, ne? Und dauert so 21 Tage, bis so eine Henne aus so einem Ei ein kleines Küken schlüpfen lässt, nicht aus dem Ei. Ja, ganz einfach, deswegen, weil dieses Ei dazu produziert wurde, damit man es kocht und brät und nicht damit ein kleines Hühnchen entsteht. Ein Huhn legt fast jeden Tag ein Ei und es heißt, innerhalb, und das ist schon ein Wunder, innerhalb von 24 Stunden entwickelt sich in den Körper von so einem Huhn so ein Ei. So circa aus einer ganz, ganz kleinen Eizelle an 73 Gramm oder ja, 73 Gramm schweres Ei. Also fast jeden Tag. Aber eben nicht in jedem dieser Eier steckt auch ein kleines Küken. Weil Küken schlüpfen nur aus Eiern, die vom Hahn befruchtet wurden. Daraus schlüpfen dann die Küken. Und dazu, das mag für uns vielleicht, für manche Ohren mag es ein bisschen peinlich klingen, aber es ist die Wahrheit und es ist nämlich ein wunderbares Bild, eine wunderbare Illustration für Leben. Das ist immer, deswegen die Biologie, was Gott geschaffen hat, ist eine wunderbare Illustration für Leben. Und dazu muss eine kleine Eizelle eines Huhnes mit der kleinen Samenzelle eines Hahns verschmelzen. Da muss was verschmelzen, damit Leben entsteht. Und in einem befruchteten Hühnerei, da reift dann auf dem Eigelb aus der Ei- und der Samenzelle eine Keimscheibe heran. Und nachdem das Ei gelegt ist und die Keimscheibe ca. 4 mm groß ist in dem Ei, die auch wieder aus vielen, vielen kleinen neuen Zellen besteht, die Keimzelle, muss es warm werden, es muss gebrütet werden. Und es dauert dann so 21 Tage. Und die Henne, die sammelt es. Und dann nach circa 6 Tagen wird es beschrieben, dass man schon in dem Ei, dann, wenn man so durch so ein Licht gucken würde, könnte man schon die Blutgefäße sehen. Und aus den Blutgefäßen, das ist eigentlich ein Wunder für sich selbst, ne? In so einem abgeschlossenen Ding. Aus den Blutgefäßen wird dann dieses kleine Küken ernährt. in einem Ei, das so vor sich hin liegt und gebrütet wird. Und aus diesen kleinen Blutgefäßen, die da drin sind, da wird es eben ernährt. Und dann wächst das Küken heran in weiteren 11 Tagen, bis es kaum noch Platz hat. Und bis zu dem Punkt, unter Umständen, wenn es so rumliegen würde, würden wir nie denken, vielleicht, wenn wir so Laien sind, dass da irgendwann mal was ausschlüpft. Und dann kommt der Tag, in dem das kleine Küken, das da herangewachsen ist, die Verhornung, die es vorne auf seinen Schnabel hat, dazu benutzt, um die Eischale aufzubrechen. Und heraus bricht eigentlich. Und das Leben bricht heraus. Und das ist ein wunderbares Bild, wisst ihr? Aus dem Ei bricht kein Leben heraus. Ist halt so. Da können wir uns noch tagelang draufsetzen. Monatelang, ne? Wird nichts werden. Da fehlen ein paar entscheidende Schritte. Aber wenn der Schritt da ist, wisst ihr, wenn diese entscheidenden Schritte gemacht wurden, wenn die da waren, dann bricht da automatisch Leben heraus. Du kannst gar nichts machen. Das wächst einfach. Und es wächst dann so wunderbar, dieses Leben heran, dass da sogar noch ein kleines Instrument geschaffen wurde, mit dem dieses kleine Leben, Lebewesen, diese harte Schale durchbricht und plötzlich da ist. Wer hätte es gedacht? Kuckuck, ein Küken. Aber es ist ein wunderbares Bild für geistliches Leben, wisst ihr? Das bricht einfach hervor. Da kannst du gar nichts machen. Aber das will sich auch Raum verschaffen, versteht ihr? Geistliches Leben. Das kann nicht da drin bleiben. Das ist ein Automatismus, ein geistlicher Automatismus. Und zu solchen Menschen schrieben all die Apostel, nicht bloß der Paulus. Zu Menschen, die diesen geistlichen Automatismus, ich nenne es mal so, erlebt haben. Das geistliche Leben ist gezeugt worden durch den Geist Gottes und es macht sich einfach Raum. Ich kann jetzt zwischen diesen Ei sagen, da ist ein Küken drin, ist ein Küken drin, ist ein Küken drin. Wird deswegen ein Küken drin sein? Nö, ne? Steht doch, ich kann das mit dem Ei machen, was ich will und ich kann es so behandeln, als wenn da irgendwann mal ein Küken rauskommt. Es kommt keins raus. Springt einer auf dem Dach rum. Da kommt keins raus. Das sind drüben die Teenager. Keine Panik. Die springen nicht auf den Tag rum. Ich versprich's euch, oder? Vielleicht doch. Oh, unsere Kinder. Aber es ist ein interessantes Bild für mich. Habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht, habe ich auch nur gehört. Ne? Und es gibt nichts Neues unter der Sonne, das ist das Gute. Muss man sich jetzt ständig was Neues ausdenken. Aber das war für mich so ein wunderbares Bild. Wisst ihr, dieses Küken, das heranwächst, das versorgt wird. Es ist ein Wunder, dass es versorgt wird. Aber das Küken macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, wie es heranwächst, dass es heranwächst. Das Küken macht sich auch keine Gedanken darüber, wie es versorgt wird, dass es versorgt wird. Das mag sich gar nicht mal daran erinnern. Aber wenn es herangewachsen ist, bricht es einfach heraus. Und das ist geistliche Leben in Jesus. Das kann nicht verborgen bleiben, wisst ihr? Das geht gar nicht. Das ist eigentlich auch dieser Automatismus, von dem Jesus spricht dann auch im Matthäus-Evangelium, dass wir die Lampe eben nicht unter dem Scheffel stellen sollen. Und musst du auch gar nicht. Und ich glaube auch mal, wenn dieses Leben da ist, wenn Jesus das so sagt, dann geht er auch stark davon aus, eigentlich wollte das dann auch gar nicht. Es bricht einfach heraus, wird deutlich. Das ist was Wunderbares, das geistliche Leben in Jesus, wisst ihr? Es wird eine Plage, wenn ich so ein Ei werde und versuchen würde, irgendwie aus diesem Ei ein Küken zu zeugen, das gar nicht geht. Es wäre echt eine Plage. Und ich kann es anmalen, ich kann ein paar Küken draufpicken, so für Ostern macht man es ja manchmal. Vielleicht ein Osterhasen, dann wird es vielleicht ein Osterhasenküken. Aber das wird sich nie verändern, nie. Weil da nichts angelegt ist, wisst ihr, nichts. Aber in dem Ei, in dem das angelegt ist, das wird sich automatisch verändern, es wird automatisch aufbrechen, dieses Leben. Es wird automatisch zum Vorschein kommen. Dazu ist es gezeugt worden. Und es ist Leben, dieses Bild ist Leben in Christus. Das kommt automatisch zum Vorschein. Dazu ist es gezeugt worden. Das ist eigentlich eine befreiende Botschaft. So befreiend, wie sich das Küken fühlt, ist einfach plötzlich an die Luft kommt. Weil jetzt wird es Zeit. Aber es hat Zeit, wisst ihr, es hat auch Zeit, seine Zeit. Ich nenne mal seine Zeit die Zeit des Schöpfers. Und er hat die Zeit so angelegt. Das kann ich nicht mit Gewalt hervorbringen. Dann zerstöre ich das. Aber ich darf warten und es kommt dann. Das ist ein wunderbares Bild. Von dem spricht der Paulus auch, wenn er sagt, ihr habt dieses Leben in ihm, ist nicht in euch und nicht aus euch. Das sind nicht eure Fähigkeiten. Das ist auch nicht das Leben, das ihr gezeugt habt. Und er geht eigentlich auch diesen Gedanken entlang, den der Johannes schreibt. Und ich, für mich sind die Briefe, die wir finden im Neuen Testament, oft nur eine Entfaltung so einer, der komprimierten Botschaft der Jünger und der komprimierten Botschaft von Jesus. Und indem der Apostel Johannes schreibt und sagt in Kapitel 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und es wird deutlich, das bricht heraus, wisst ihr? Und nicht, dass sie sich zu Kinder Gottes gemacht hätten. Das sind ja die Religionen, dass wir uns zu Kinder Gottes machen. Wir lassen uns auch erklären zu Kinder Gottes. Gerne. Aber das bringt nichts. Sondern denen, die an seinen Namen glauben, die ihm vertrauen, die nicht, und da wird es ganz deutlich, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott. Und es wird ganz deutlich. Und es ist was Wunderbares. Und die dürfen das auf ihrem Herzen haben. Ich bin ein Kind Gottes. Warum? Weil Römer 8 schreibt, dass der Geist Gottes Zeugnis gibt, zusammen mit unserem Geist, mit meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. In Kapitel 8, Vers 16, denn der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine deutliche Unterstreichung. Da gibt es gar nichts zu rütteln dran, da gibt es auch gar nichts zu fragen dran. So deutliches Zeugnis. So wie das Küken, das da rausbricht, deutliches Zeugnis. Na, irgendwie war da was drin. Lebt. Es wurde ernährt. Und jetzt ist es da. Irgendwann machen wir Brathähnchen draus. Aber, das machen wir ja dann meistens damit, ne? Aber, das war für mich so ein interessantes Bild. Und das hat für mich extrem was Befreiendes. Das ist eine gute Sache, dieses Leben, das einfach von Jesus gezeugt wird. Und von dem spricht der Apostel Paulus. Und dieses Leben, ich habe da vier Punkte da drin, das ist gesegnet, ist auserwählt, erlöst, versiegelt. Es wird unterstrichen durch Freudigkeit, Vertrautheit, Dankbarkeit und Sicherheit. Leben, das gesegnet ist. Leben auserwählt. Leben, das erlöst ist. Ein Leben, das versiegelt ist, das unterstrichen wird mit Freudigkeit, Vertrautheit, Dankbarkeit und Sicherheit. Und von dem schreibt Apostel Paulus in Epheserbrief Kapitel 1. Für diese Kindschaft. Er sagt, schaut, das ist was Wunderbares. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem. Mit, hat er irgendwas vergessen? Nee, ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ich mache das manchmal in der Bibelschule, lasse ich Studenten langsam lesen. Englischsprechende wie Deutschsprachige. Weil es ist erstaunlich oft, wenn Menschen ganz schnell durch die Bibel lesen, dann lesen die irgendwelche Sachen, die stehen gar nicht dort. Das ist echt erstaunlich. Habt ihr das auch schon festgestellt? Du liest was und du stellst fest, nee, das steht ja gar nicht dort. Jetzt lest es doch nochmal langsam. Oh ja, was habe ich eigentlich vorhin gelesen? Ich bin ein Bibelentdecker. Das ist was Wunderbares, wenn ich das langsam lese. Ich nenne es mal so, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse. Mit jedem. Ist nichts vergessen. Mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. In wem? In Christus. Wenn ich nicht in Christus lebe, dann muss ich dem nachjagen. Das stimmt. Und das ist eine Plage, Leute. Das ist wirklich eine Plage. Da muss ich von Konferenz zu Konferenz fahren und muss mir immer einen Segen abholen. Das ist tatsächlich so. Da muss ich auch zu speziellen Menschen fahren, um mir einen speziellen Segen abzuholen. Es gibt es heute mehr und mehr. Und ich stelle mir das dann mal so vor, eben was ich vorhin auch gebetet habe. Ich denke an unsere Geschwister in Nordkorea, die das eben nicht können. Da gibt es jetzt nicht so Fire Conferences, ne? So ist das Feuer vom Himmel fällt und was weiß ich, was wir sonst noch so gern machen. Alter Pfarrer Hägel, das ist so mein geistlicher Vater, er sagte immer, Heinz, die Menschen, die brauchen immer ein bisschen so Chingcharasabum. Es muss ein bisschen zischen und funken und blitzen, dann war sowas. Und dann läuft es wieder nicht und dann muss ich wieder woanders hin, dann muss man wieder noch einen anderen Segen abholen. Und dann muss ich mir noch einen Segen abholen und irgendwann den Segen noch und wisst ihr, und dann lande ich irgendwo so auf einer Spur der Müdigkeit oder Enttäuschung. So was soll das? Es gefällt mir, dass es so einfach ist, das Evangelium. Das ist klasse. Da muss man gar nicht groß nachdenken drüber. Das steht so klar da. Das Geheimnis besteht aber drin, dass ich es glauben darf. Das ist das Geheimnis. Der Apostel Paulus sagt im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, das ganz Entscheidende, weil er es feststellte unter den Menschen der ersten Gemeinde schon, und er schrieb ihnen in Vers 3, ich fürchte aber, das ist meine Furcht, die ich über euch habe. Es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Dieses Wort Einfalt kann man auch übersetzen mit Geradheit gegenüber Christus. Geradheit gegenüber Christus. Das fürchte ich, sagt er. Ich habe ein bisschen Angst um euch. Warum? Weil da auch schon viele unterwegs waren, die auch davon sprachen, von irgendwelchen Segnungen, von irgendwelchen Worten, von irgendwelchen Gedanken. Und es ist alles nichts Neues. Es ist, wie gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber er sagt, ihr habt alle Segnungen, also diese Freudigkeit, diesen Grund zur Freudigkeit, das ist eine Bombensache, Leute. Ihr müsst das nicht irgendwo suchen. Der zweite Petrusbrief, Kapitel 1, beschreibt das und sagt, dass seine göttliche Kraft, in Vers 3, uns alles geschenkt hat. Uns alles geschenkt hat. Ich habe mir nichts erworben. Das ist was Wunderbares. Uns alles geschenkt hat. Was? Was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt. Alles, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient. Wir haben das gestern Abend, hatten wir ein bisschen besprochen, so miteinander noch. Und dann kam auch so die Frage, wie rücke ich denn Jesus ins Zentrum? In diese Sache, indem ich beginne, dankbar zu werden. Wisst ihr, natürlich, wenn ich nur, sagen wir so ein Ei bin, das am Frühstückstisch verzehrt wird, das ist, hat keinen Grund zur Dankbarkeit. Ja, wenn kein Leben da ist, dann brauche ich auch nicht fürs Leben danken, für das, das gar nicht da ist. Das wird dann auch, irgendwann wird es dann auch so, ja, das wird dann so abgedroschene Phrasen dann. Ich danke Gott, ich danke Gott. Und irgendwann frage ich mich selbst, für was danke ich ihn eigentlich? Oder welchen Gott danke ich eigentlich? Gibt es überhaupt einen Gott? Aber wenn das Leben da ist, das einfach deutlich wird, ja, freu dich doch dran. Hast du alles, hast gar nichts dazu beigetragen. Nichts. Das Küken hat gar nichts dazu beigetragen. Null. Überhaupt nichts. Das hat sich noch nicht mal einen cleveren Gedanken ausgedacht, wie breche ich diese Eischale durch. Ist ihm alles mitgegeben worden. Alles da. Zum Leben. Und wenn es da ist, dann sei dankbar. Warum? Und ich sage dir eines, weil dann auch diese Dankbarkeit in deinem Herzen ist. Die ist nämlich auch mit da. Die kann ich auch nicht produzieren. Die muss ich auch nicht produzieren. Jetzt machen wir eine Stunde der Dankbarkeit. Es ist interessant, ja oft auch, ich meine, das bewirkt schon manches Mal Fragen in mir, wenn ich in Gemeinden bin und jetzt machen wir mal eine kurze Zeit einfach nur der Dankbarkeit. Puh. Aber wenn wir eine längere Zeit der Bitten machen würden, dann hätten wir alle noch was zu sagen. Aber es ist schon erstaunlich, ihr Lieben, und ich breche da jetzt nicht einen Stab über irgendwelche Menschen, ne? Aber es erstaunt mich dann oftmals, wie ruhig wir dann plötzlich sind. Und eine peinliche Stille da ist. Und ich stelle mir dann manches Mal vor, da kommt jemand rein, der Jesus nicht kennt. Und wir sagen zu dem, du brauchst unbedingt Jesus. Ja, weil, weißt du, wenn du Jesus nicht hast, du brennst in der Hölle. Und das ist kein Spaß, das sage ich dir. Könntest du mal vorführen, wie das ungefähr ist? So, in der Art. Okay? Und ich kann eines sagen, da gibt es gerade keine Brandpflaster, nö, nö, nö. Keine Blasencreme, nö, nö, nö. Da wirst du richtig vor Kohlen, da wirst du rösten da drin. Das sage ich dir. Da würde das Lachen vergehen. Das Heulen und Zähne klappern. Und davon bin ich nur so, nebenbei bin ich errettet worden. Oh, deswegen bist du auch so dankbar. Du kannst dir richtig im Gesicht ansehen, dass du dankbar bist. Ne? Wow. Und nicht mal das ist dir über die Lippen gekommen, als dein Pastor da vorne sagte, jetzt könnten wir noch mal kurze Zeit der Dankbarkeit einlegen. Also wenn das so gefährlich ist, da wäre ich schon extrem dankbar, wenn ich davon errettet wäre. Wow. Aber es scheint mir so, als ist es gar nicht wahr. Kleiner Trick, ja? Steht da? Und das kannst du nicht machen, das ist klar. Das kann man nicht machen, muss ich auch gar nicht machen. Das muss ich nicht produzieren. Ich muss keine Band vorne hinstellen, die jetzt 5 Stunden spielt und hinterher sind wir alle so extrem dankbar. Weil ich ständig von Dankbarkeit gesungen habe. Zum Schluss habe ich selbst geglaubt. Hey. Bis zu dem Punkt. Aber jetzt bin ich dankbar. Nächste halbe Stunde gehe ich raus an mein Auto und sehe einen Kratzer. Ne? Boah. Dafür bin ich in die Waschhalle gefahren. Aber ihr versteht es. Ich habe da alles da drin. Und deswegen, ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ich bin ein Bibelentdecker, der Geheimnis auf dem Geheimnis auf der Spur. Ich habe alles in Christus. Alles. In diese Kindschaft. Es fehlt an nichts für mein Leben als Kind Gottes. An nichts. An nichts. Es fehlt an nichts für meinen Lebensweg. An nichts. An nichts. Und es fehlt nichts an nichts, wenn ich durch tiefe Täler gehe. An nichts. Mir fehlt die Kraft, stimmt, aber dir nicht, Jesus. Dir fehlt die Kraft nie. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal der Todesschatten, so bist du doch bei mir. Und ein Stecken und Stab, die trösten mich. Psalm 23. Und ich habe das mal vorgelesen, auch in so einer kurzen Sache von einem kleinen Mädchen. Da ging es darum, in so einer Sonntagsschule, Kinderstunde, ging es darum, Psalm 23 auswendig zu lernen. Und so ein kleines Mädchen aufgestanden, als die Lehrerin fragte, wer von euch hat in dem Psalm 23 auswendig gelernt? Und wer will ihn denn gern mal aufsagen? Und so ein kleines Mädchen aufgestanden, 4 Jahre alt, hat sich gemeldet, ne, und sagt, ich würde es gern probieren. Und dann die Lehrerin dachte schon, naja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und das kleine Mädchen sagt einfach, der Herr ist mein Hirte. Und das will ich. Amen. Und setzt sich wieder hin. Und die, die das beschrieben, das war die beste Auslegung über Psalm 23, die sie jemals gehört haben. Der Herr ist mein Hirte und das will ich. Amen. Weil ich in ihm alles habe. Ich habe in ihm eben alles. Das ist von dem, was der Paulus hier schreibt. In ihm. Wenn er nur so neben ist, habe ich gar nichts. Dann bräuchte ich eine Versorgungsleitung. Und so kommen sich ja manche vor, so leben auch manche, wie wenn ich eine Versorgungsleitung immer mit mir rumschleppen muss. Manche nehmen tatsächlich auch die Bibel, die tragen sie immer so unterm Arm, wie eine Versorgungsleitung. Es ist fast wie so ein Heiligtum. Und erhoffen sich draus, wir hatten eine Frau in der Nachbarschaft, die hat die Bibel unter ihr Kopfkissen gelegt, weil sie dachte, da kommen echt Kräfte raus, die sie irgendwie bewahren. So wie sich manche ihr kleines Fläschchen mit Bachblüten aufs Nachtschränkchen stellen und denken, oh, da kommt auch irgendwas raus. Wir Menschen, wir sind da oft hoffnungslos, mystisch, religiös. Aber das ist dieses Geheimnis, von dem der Paulus schreibt. Er schreibt ja an solche Menschen, die in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wisst ihr? Die an diese Zusammenhänge auch glaubten, wenn ich das mache, kommt das dabei heraus. Und er sagt, ihr habt alles in Christus, müsst gar nichts machen. Ihr seid auserwählt, also Freudigkeit, ihr seid auserwählt. Das gibt diese Vertrautheit. Er hat uns in ihm auserwählt. In ihm, also er weiß schon, wen er auserwählt hat. In ihm. Vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Jesus wird sagen, in Johannes 15, Vers 16, sagt er dieses bekannte Wort, für mich ein erlösendes Wort, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das war weder eure kluge Überlegung, noch der letzte finale, clevere Schluss in eurem Kopf. Dass ihr sagt, oh ja, das mache ich. Eure Kraft, ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das ist ein wunderbares Bild. Nicht ihr, sondern ich habe euch erwählt. Das liegt an mir, weißt du, dein Leben liegt an mir, sagt Jesus. Mein Leben liegt nicht an dir, nicht an deiner Glaubensstärke. Da liegt nicht mein Leben, sagt Jesus. Boah, wenn das so wäre. Dann ist heute Gott mal richtig stark, morgen ist mal richtig schwach. Nee, es ist unveränderlich, diese Kindschaft. Gottes Plan für mein Leben. Was darf und muss ich erwarten? Das darf ich erwarten. Du hast, wenn du mich berufen hast, hast mich zu deinen Kindern erwählt. Du hast mich zu dem erwählt, auch zu dem, was wir morgen schauen, zu diesem veränderten Leben. Du hast mich auserwählt. Du hast gesagt, genau dich will ich. Und es ist schon ermutigend für viele Menschen in dieser Welt, wenn ein Mensch mal zu einem anderen Menschen sagt, genau dich will ich. Wer mit dieser Nase... Wow, klasse, ich stehe auf krumme Nasen. Genau dich will ich. Und das ist dieses Geheimnis da drin, das uns eigentlich zum Staunen versetzt. Genau mich, mit so einem Herzen. Ja, genau dich. Hast du das genau überlegt, Jesus, mit so einem Herzen? Von dem du sagst, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid. Deswegen werde ich nie froh im Leben, weil ich so neidisch bin. Extrem neidisch. Jetzt hat der sich schon wieder ein neues Auto gekauft. Hat die schon wieder das gemacht. Schon, die haben schon wieder diesen Erfolg mit den Kindern. Wenn die ihren Filius immer da aufführen und der sich ans Klavier da vorne setzt und dann immer sein Spielchen da spielt und dann könnte ich schon die Klavierklappe runterfallen lassen. Und dann gucke ich an die Seite zu meinem kleinen Filius. Ja, der taugt vielleicht mal zum Metzger oder so mit den Fingern. Aber auf jeden Fall nicht zum Klaviervirtuosen. Oder, wisst ihr? Lästerung. Hochmut. Unvernunft. Das ist da drin, Jesus, Zügellosigkeit. Ich war mal auf einer Freizeit, ich habe mal bei einer Organisation gearbeitet, die haben viel Familienfreizeiten gemacht. Ich war da mal in Griechenland, ich habe mal einen ordentlichen Beruf ausgeübt, ich habe mal Koch gelernt und habe da dann in der Organisation Winter, Herbst und Frühling habe ich gepredigt und im Sommer gekocht. Und das war echt interessant, da war ich mal auf so einer Freizeit und die eben in Griechenland, da gab es dann immer, mittags gab es so Leftovers von abends. Wir haben meistens gegrillt, es hat so gepasst und dann gab es immer so übrig gebliebenes vom Abend und dann noch eine Suppe dazu und einen Salat. Also vergesse ich nie mehr, da war ein Streit unter den Leuten, es ging 14 Tage, ging das. Boah, das war eine Party. Aber war eine richtig tolle christliche Freizeit und da... Das war eine Aktion, fast bei jedem Mittagessen, Leute, bei jedem Mittagessen gab es immer einen, der fett zugeschlagen hat. So, boah, von den zurückgebliebenen Sachen, ne, und drauf, und dann standen dahinter schon die Leute, boah, der hat sich schon wieder so viel genommen, ne, und so. Klasse, ne, die eine Zügellosigkeit, die andere Neid, weil ich komme auch nicht ran an die Futtertröge. Erstaunlich, das ist in uns drin. Kommen wir mal zu kurz. Und du hast mich erwählt, Jesus. Das ist was Wunderbares. in dir. In mir steckt nichts Gutes. Aber in dir steckt es, dieses Gute, dieses Wunderbare, dieses Reine. Es gab einen Fackelträger-Lehrer, der kam aus Schottland, der war ein bisschen roh manchmal, ne? Sagte man ihm nach. Aber wenn der gefragt wurde, wie es ihm so geht, ne? How are you doing? Dann hat er immer gesagt, also nicht immer, aber oft hat er geantwortet, rotten, through and through. Das heißt, die Menschen haben ihn gefragt, wie geht's dir? Und er hat gesagt, verdorben, durch und durch. Da können wir sagen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke, Billy Strachan, der war doch schon ehrlich. Es war wenigstens die Wahrheit. Es bringt dir jetzt auch nichts weiter, ne, wenn du da drin lebst. Aber es ist toll, wenn ich das merke und sage, aber nicht Jesus. Das ist eine Bombensache, Leute. Jesus ist nicht so. Und in Jesus ist dieses andere Leben. Alles Segen, alle Frieden. Diese Vertrautheit. Die Kinder auch erfahren dann in der Versorgung, diese Vertrautheit als Kind Gottes, so wie Jesus gelebt hat auf diesem Planeten, exemplarisch Johannes Kapitel 6, die Speisung der 5000. Und da steht in Vers 10, Johannes Kapitel 6, Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote und brüllte Gott an. Weil er nicht hört. Und er ist immer lauter geworden. Und immer lauter. Weil er dann beeindruckt ist, wenn ich ihn anschreie. Nee. Er nimmt das Brot und er sagt dir Dank. Was für eine Situation der Ruhe und des Friedens. Und brach es und gab es dann den Jüngern und sagt, gibt ihnen. Das ist die Kindschaft, die wir haben dürfen in Christus mit dem himmlischen Vater. Das ist extrem erleichternd. Vertrautheit und Frieden steckt da drin. Und das ist wirklich so. Das steckt dieses Kostbare in diesem Kind sein zu dürfen. Erlöst. Dankbarkeit. Und in ihm haben wir die Erlösung. Wir haben die Erlösung. 100.000-prozentig. Wo? Drin? In ihm. In Jesus. In Jesus ist dieses Leben, ist diese Erlösung, ist diese Versorgung, ist dieses Segen. In Jesus. Und diese Dankbarkeit, die da drin steckt, dieses Losgesagt, auch von der alten Natur, wisst ihr? Losgekauft bedeutet es eigentlich, erlöst. Losgekauft von der alten Natur. Und der Apostel Petrus beschreibt es im Petrusbrief und macht es deutlich und sagt den Leuten, denen er das dann schrieb und sagt, ihr seid losgekauft. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überliefernden Wandel, und da laufen viele noch den Vätern überliefernden Wandel nach, ihr Lieben, in unserem alltäglichen Leben oft. Meine Eltern haben das so gemacht, das sind die Werte meiner Eltern, das sind die Ziele meiner Eltern, das sind die Wünsche meiner Eltern. Ich muss das so machen. Nee, musst du nicht. Musst du nicht, weil du bist losgekauft. Also was Wunderbares. Ich muss trinken, weil meine Eltern auch getrunken haben. Nee, musst du nicht. Stimmt gar nicht. Das ist eine totale Lüge. Die Bibel sagt, du bist losgekauft. Vom vergänglichen Wandel der Väterweise. Sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Du bist losgekauft, erlöst. Verstehst du, du musst es nicht mehr. bin ein Bibelentdecker. Und ich lasse es zählen in meinem Leben, Jesus, das will ich. Und der Schluss, ihr seid versiegelt. Und der Paulus schreibt den Leuten, und aus dieser Versiegelung kommt auch diese Veränderung. Und da schauen wir morgen rein. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, also eures Heils eigentlich, nicht eure Verdammnis. Manche hören sich zur Verdammnis, sagt auch der Apostel Paulus. Ist so. Es muss gepredigt werden. Ich bin es nicht, der es bestimmt, wer sich zur Verdammnis hört. Ich bin es auch nicht, der es bestimmt, wer sich zum Leben hört. Aber euch, ihr habt es zu eurer Errettung gehört. Und in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, damals schon, als ihr gläubig wurdet, zum Glauben an Christus fandet, als ihr da durchgebrochen seid. Wisst ihr noch, wie das war, als ihr plötzlich Luft geholt habt? Geistlich, als die Lungen sich entfaltet haben. Das erste Mal Leben in Christus. Damals, als es so war, das seid ihr versiegelt worden, Leute. Versiegelt, versteht ihr? Das ist ausgegossen worden, Siegelwachs. Im Siegelwachs ist dann so ein Stempel gesetzt worden von dem Kaiser. Und es ist versiegelt worden. Das durfte niemand mehr aufbrechen. Niemand. Unter Todesstrafe. Das ist das Wunderbare daran, was euch passiert ist in Christus, ihr Lieben. In Christus. Das ist die Botschaft. Zudem sei dir berufen, das ist Gottes Plan für dein Leben, dass du in dem wirklich alle Segnungen hast. Die Freudigkeit. Dass du auserwählt bist, Kind Gottes. Nicht du hast es erwählt, sondern er hat dich erwählt. Vertrautheit und Frieden. Erlöst. Erkauft durch sein Blut. Losgekauft. Ich muss es nicht mehr machen. Deswegen konnte der Apostel Paulus auch sagen, von nun an sehen wir niemanden mehr nach dem Fleisch an. Brauche ich gar nicht. Ich muss nicht sagen, ja, du warst auch drogensüchtig. Und du warst doch dies und du warst doch jenes und du warst dies und jenes. Ja, das stimmt. Das war's. Aber das Wunderbare ist da drin, seit Christus mich erkauft hat, strecke ich mich nicht aus, was da hinten liegt, sondern nach dem, was da vorne liegt. Das neue Leben. Das neue Leben. Und ich bin versiegelt mit seinem Geist. Das heißt, da ist Sicherheit drin, wisst ihr? Ich bin bewahrt, ich bin gut aufgehoben. Ich bin nicht antastbar. Ohne Erlaubnis. Bin ich nicht antastbar. Und wenn ich angetastet werde, dann hat der, der das Siegel draufsetzt, seinen guten Grund. Aber ohne seine Erlaubnis werde ich nie angetastet. Nee. Warum? Weil ich nicht mehr diese Welt gehöre, ich gehöre Gottes ewige Welt. Weil ich versiegelt bin durch den Heiligen Geist. Und es ist auch nicht das Schicksal und es ist auch nicht die Bosheiten und auch nicht die Dämonen. Ich gehöre dem König aller Könige und dem Herrn aller Herren. Habe ich mir nicht erwählt, habe ich mir gar nicht ausgesucht. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mal, wie ich dazu kam. Aber ich weiß nur das. Und das macht mich so unendlich dankbar, dass ich das durchbrechen durfte. Und atmen darf, leben darf. Und frag mich nicht, wie das alles entstanden ist. Keine Ahnung. Aber es muss ich auch nicht wissen. Das Einzige, was zählt, ist, ich lebe. Das Einzige, was zählt, ist, ich bin in Christus. Das ist alles, was zählt. Zu dem bin ich berufen. Und auf dem baut das andere dann alles auf, wisst ihr? Die Frage nach den Plänen des Lebens. Aber wenn das nicht geklärt ist, dann wird es schwierig. Und wenn ich das nicht mehr tiefer entdecken darf, wisst ihr? Was bedeutet es wirklich, dieses Segen dahinter? Dann wird es schwierig. Und das ist eigentlich schon ein Punkt, wo ich sagen kann, für mich selber und es auch lernen darf, das reicht. Es reicht voll und ganz. Es reicht überall hin. In der Ewigkeit. Eine Bombensache. Und wie gesagt, auf dem baut alles andere auf. Aber das ist so was Wunderbares. In Christus. Mir kann es nirgendwo besser gehen. Ist wirklich so. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass es so ist und dass es stimmt. Ich danke dir für dieses Geheimnis. Die Kindschaft. Erwählt durch deinen Geist, erkauft durch dein Blut. Ich danke dir für die Freiheit, die in dieser Wahrheit liegt. Für die Freiheit, dass wir eben nicht mehr unter den Fesseln der Vergangenheit leben müssen. Unter den Fesseln der familiären Bindungen, der geistlichen Bindungen. Sondern dass wir in dem freigekauft sind. Und uns dann erst frei machen müssen. Danke für die Kraft deines Blutes. Danke für dein Leben, Jesus. Danke für alle Segnungen, die in dir liegen und die uns nicht vorenthalten werden. Danke für das Siegel des Heiligen Geistes, das niemand brechen kann. Und über allem danken wir dir, dass wir froh sein dürfen und über dem Wissen, wen du erwählt hast, Herr. Du weißt, wer wir sind. Du weißt, was da alles drin steckt. Und es setzt uns noch viel mehr in Erstaunen. Und es macht uns erst deutlich, was in dir eigentlich wirklich drin steckt. Wie viel Liebe, wie viel Güte, wie viel Gnade, wie viel Kraft, Leben zu verändern. Ich danke dir, dass dieser Gott, der nicht schläft und schlummert, auch über uns wacht in dieser Nacht. Dass wir in deinen Frieden in diese Nacht gehen dürfen, in deinen Frieden in die Konversationen, die wir noch haben werden, Herr. Und lehr uns staunen. Herr, lehr uns staunen. Um deines Namens willen, Herr Jesus. Amen.